886 Radiothek. Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit. Und haben da ein spannendes Thema. NewsOFAT schreibt da: Atomkraft vor Renaissance in Europa. Und in dem Fall wird hier spezifisch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesprochen, die die Abkehr der Atomkraft oder von der Atomkraft in Europa am Dienstag als irrigen Weg bezeichnet hat, schlägt aber damit nur in dieselbe Kerbe wie schon andere Länder innerhalb der EU, zum Beispiel natürlich prominent Frankreich, aber auch andere Staaten, die gemeint haben, okay, na, der Weg der kompletten Loslösung von Atomkraft, wie zum Beispiel Deutschland ja auch gemacht hat, ist oder das wird sich nicht ausgehen. Und das ist die große Thematik aktuell, vor allem angesichts dessen, also zum Beispiel wird hier zitiert, dass 1990 ein Drittel des europäischen Stroms aus Kernenergie stammte, heute nur noch knapp 15%. Und dadurch ist man halt aber oft einmal in Abhängigkeiten, wir haben es mitbekommen 2022, wir kriegen es auch jetzt wieder mit, von Öl, Gas und Kohlekraftwerken, die einfach dann natürlich von extern kommen. Also wir sind weder Öl- noch Gasproduzenten in dem Ausmaß und deswegen merken wir dann sehr schnell, wie abhängig die EU von anderen Weltregionen ist und auch preislich natürlich, und für die Wirtschaft hat das halt wahnsinnige Konsequenzen und Auswirkungen. Und wie wir auch aktuell gemerkt haben, kann man eine Statistik raus, dass über den Winter in einigen Zeiten die erneuerbaren Energiequellen, also Wind und Solar, nicht perfekt funktioniert haben, weil sie einfach teilweise komplett ausgefallen sind.
So viele,
je nach Wetterlage,
so wenig bewölkt Sonne gab und so wenig
und
Wind.
Dann noch Wind wenig. Und das sind natürlich alles Problematiken, die auf der einen Seite einfach da sind. Ja. Ist so, kann man auch nicht viel darüber diskutieren. Und jetzt jemand Frankreich gesagt, sie wollen auch wieder mehr Reaktoren bauen oder respektive ausbauen. Das wird auch schon passieren. Also entweder bestehende Auskraftwerke oder neue Bauarbeiten. Da sollen sechs neue Reaktoren kommen, acht weitere sollen in Frankreich kommen. Und die Idee ist hier jetzt auf kleinere Reaktoren zu setzen in Europa, mit der EU-Kommission gefördert, mit Strukturen und Genehmigungsverfahren und standardisierte Baupläne. Aber um das voranzutreiben, und Kritik natürlich kommt aus Österreich. Eh klar, Österreich von jeher ein Anti-Atomkraft-Land. Greenpeace und Gebäude 2000 kamen natürlich auch scharfe Proteste. In Deutschland ist man uneins. Die einen sagen, ja, wäre eigentlich doch nicht so blöd. Andere wieder sagen, nein, der Beschluss ist irreversibel. Das ist so und das haben wir beschlossen und da bleiben wir jetzt auch dabei. Und es ist halt extrem schwierig, diese Situation rauszukommen. Ganz alleine so schnell umstellen auf 100% funktionierend alternativ, das sagen auch alle, wird sich so schnell nicht ausgehen, wenn man vor allem abhängig, unabhängig werden will von den externen Importquellen. Man merkt es ja auch, wenn dann irgendwie bei den Erneuerbaren was nicht geht, dann werden ja auch im Stromnetz eben die Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke zugeschalten. Das weiß man ja auch, dass das so ist. Und klar, Atomkraftwerk halt da dann auch verlässlich, auch CO2-arm, das werfen ja auch viele ins Rennen, sagen, hat halt nicht viele Emissionen.
Ja, es sind zwei große Projekte, die für sich genommen schon schwer werden. Ne? Also nachhaltiger sein und unabhängiger.
Es ist, ja.
Und teilweise ist es halt...
Und in beiden gleichzeitig, ja. Es ist eine Mammutaufgabe. Und hier wird eben spekuliert mit dieser Technologie. Natürlich die Ängste, die haben auch in Österreich viele oder auch die Naturschutzorganisationen, ist klar, wenn halt dann mal was schief, abgesehen vom Atommüll, der dann ewig gelagert werden muss und eben strahlt, wobei es da auch schon immer wieder neue Technologien gibt, wie man dann vielleicht etwas weniger strahlend machen kann und so weiter und so fort. Aber natürlich sicher, Fragezeichen. Mhm. Wenn was ist, dann ist was.
Dann ist es ganz schlimm, ja.
Tschernobyl, manche werden sich erinnern, andere haben es gelesen oder vielleicht auch gesehen, diese HBO-Miniseries, da die es gegeben hat. Mhm. Tschernobyl, da wo er zumindest von den technischen Bedrohungen her und so alles, das war ja relativ akkurat. Mhm. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, da denkt man sich dann schon, ist halt wild.
Ja.
Also, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein heikles Thema, gerade in Österreich, aber ja, ist halt gerade in der Diskussion. Schauen wir zu anderen Themen, auch aus Österreich. Kinga, niest nochmal schön fertig. Eh leise, aber ja. Geht's?
Ja.
Kannst du?
Geht, ja.
Geht? Gut, und zwar zum Thema Onlinehandel.
Ja, genau. Und da natürlich eine Sache, die viel bestellt wird, zum Beispiel Medikamente, so wie ich jetzt auch in der Allergiesaison. Also deswegen auch meine Nieserei und Schnauferei. Im Kurier habe ich den Artikel gefunden. Kleidung und Medikamente werden online am häufigsten bestellt, ist da die Headline. Mich hat die Zahl fast ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Fast 3/4 der Österreicherinnen und Österreicher zwischen 16 und 74 Jahren kaufen online ein. Das ergibt eine aktuelle Erhebung der Uni in Linz. Im vergangenen Jahr wurden fast 11 Milliarden Euro online umgesetzt und die beliebtesten Warengruppen sind Bekleidung und Sportartikel mit einem Anteil von ca. 52%, gefolgt von Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Auch Bücher und Zeitschriften werden noch immer fleißig online bestellt, ca. 20%. Nicht vom Fleck kommt in Österreich der Online-Lebensmittelhandel, wird da jetzt so geschrieben. Das klingt jetzt irgendwie so negativ, aber man ist ja gut, wenn man ins Geschäft einkaufen geht. Da beträgt der Anteil nur 11%. Das liegt laut Handelsforschern aber vor allem daran, dass Österreich einfach eine der höchsten Geschäftsdichten hat in Europa und somit relativ einfach für jeden zugänglich, dass man da wirklich ins Geschäft geht. Und eben der Handel mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, der hat stark zugelegt. Da hat sich einfach viel getan online. Die haben da wirklich viel Wert aufgelegt und auch viel Geld dafür ausgegeben. Natürlich auch viel Werbung, dass das gut funktioniert. Und das ist ja schon auch sehr praktisch, weil bei den Apotheken, kann ich jetzt nur aus persönlicher Erfahrung sagen, gibt es viele, die zum Beispiel am Samstag nur bis Mittag offen haben oder unter der Woche nur zu Zeiten, wo es sich für viele mit dem Job einfach vielleicht nicht ausgeht. Und das ist dann praktisch, wenn man das natürlich online bestellen kann, eben nicht verschreibungspflichtige EK. Und den internationalen Vergleich fand ich auch noch interessant. Da liegen wir mit Österreich eben relativ weit vorne, hinter den Spitzenreitern Irland und Niederlande. Da wird aber... Verzeihung, jetzt habe ich mich vertan. Nein, also in Österreich liegen wir weit vorne. Ganz unten Irland und Niederlande, da eben viele, die aber in diesem Bereich auch arbeiten. Also sind viele ja dort angesiedelt.
Ja, das haben wir eh schon öfter mal besprochen und wird vom Handel ja auch teilweise forciert, dass die Leute einfach nicht mehr ins Geschäft gehen. Weil die Theorie dahinter, weniger Geschäftsfläche, weniger Mitarbeiter, sondern ich habe ein Lager, wo ich das bestelle. Wenn man ins Geschäft geht und das kostet mehr als online, oder man geht ins Geschäft und dann heißt es, ja passt, besteuern, ne? Das hätte ich selber auch geschafft. Also ja, das ist eh, wo wahrscheinlich die Reise hingeht, dass man das meiste einfach bestellt. Man muss auch sagen, natürlich von der Weg her und dann wiederum CO2-Ausstoß, wenn einer mit einem großen Auto packern ausfährt in einer Route zu allen Häusern, ist weniger als wenn alle von den Häusern zu den Geschäften fahren und wieder haben. So muss man so nachrechnen ein bisschen.
Das
ja.
muss man auch so sehen.
Gut, apropos fahren, Mike. Fahren oder nicht fahren, das ist hier die Frage.
Wir fahren aber wahrscheinlich zu spät fahren. Europäische Züge hatten 2025 fast 136 Jahre Verspätung.
Das ist meine Lieblingsschlagzeile heuer, glaube ich.
Schlagzeile im Standard. Ein Startup hat die Pünktlichkeitswerte europäischer Eisenbahnen ausgewertet und schaut, um das Gleiche aus dem Weg zu räumen. Ja, 136 Jahre, das klingt viel, aber in der Auswertung ist halt auch die Deutsche Bahn dabei. Die haben alleine 135 Jahre Verspätung.
Ja, wahrscheinlich.
Ganz so schlimm ist es nicht, wir schauen uns das genauer an. Die untersuchten Länder waren jetzt auch nicht ganz Europa, sondern Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich und die Schweiz. Insgesamt über 17 Millionen Ankünfte ausgewertet. Europäische Pünktlichkeitsrate ist ein bisschen über 80%. Heißt, jeder fünfte Zug knapp ist zu spät. Mhm. Verzögerungen in Summe eben über 71 Millionen Minuten oder eben 136 Jahre. Interessant sind vor allem die Details in der Auswertung. Ja, wann ist die höchste Chance, in einem verspäteten Zug zu sein? Abends und nachts. Das liegt vor allem daran, dass da die Personenzüge mit den Güterzügen um die Gleispriorität kämpfen. Die 10 am meisten verspäteten Züge waren allesamt Schlafwagenzüge.
Da kriegst du es eh nicht mit.
Also
erst aufwachst und dann...
Ich glaube, ich bin in einem von denen gesessen, als ich von Italien nach Hause gefahren bin letztes Jahr. Und wachst dann irgendwann auf und stehst mitten in der Pampa irgendwo und wartest, dass ein Güterzug vorbeifährt. Im Länderranking gibt es keine Überraschung. Wo sind die pünktlichsten Züge? Natürlich in der Schweiz. Über 97% Pünktlichkeit.
Warum natürlich?
Ja, die Schweiz ist einfach... Das,
sind die dafür bekannt?
Das weiß man, ja.
Aha.
Weiß man das
früher,
nicht?
Okay. Viel, viel früher, da waren es noch die Deutschen.
Das ist aber sehr lange her.
Lange her.
Das ist wirklich lange her.
Aber ja.
Nein, die Schweizer, die witzigerweise, wenn man mit einem deutschen Zug fährt in die Schweiz und da den Anschluss hat, dann wird man meistens verpassen, weil die Schweizer irgendwann gesagt haben, wir warten nicht mehr auf die Deutsche Bahn.
Ja.
Weil dann ihre eigene Pünktlichkeitsquote natürlich
fällt. Kann ich den nächsten nehmen.
Ja, genau. Kannst du den nächsten fahren. Österreich hat es ganz knapp nicht aufs Stockerl geschafft. Platz 4, Pünktlichkeitsrate über 82%. Dann schauen wir noch nach Deutschland. Die sind natürlich am letzten Platz.
Wer
ist das? Das hat man
ich möchte sagen, wenig Spoiler, überraschend. Spoiler. Ist ja übertrieben. Ja.
Ja. Tatsächlich von den 136 Jahren Verspätung sind fast 67 Jahre in Deutschland passiert.
Nochmal, 67 von welcher Zahl?
Von 136 ja, Jahren. Also, 67 Jahre in Deutschland. Pünktlichkeitsquote unter 60%.
Ja. Es ist, man lacht, das ist wirklich ein Wahnsinn, wie Deutschland das runtergewirtschaftet hat auf ein Ausmaß, wo man sagt, das ist nicht mehr ernst zu nehmen.
Ja. Es ist wirklich absurd. Sie schaffen es einfach nicht, es ist ja seit Jahren
bekannt. Wenn du so runterwirtschaftest, kannst du also die Investitionen, um es dann wieder hinzubiegen,
sind halt massiv,
in das Netz, ist komplett irre.
Zum Schluss noch, weil ich es lustig finde, der Name des Startups, das die Daten ausgewertet hat, ChuChu.
Das ist passend. Ja. Das ist sehr passend.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!